Ja, heute geht es um den Petrus. Es war übrigens auch so ein Anstoß dazu. Man hat ja viel gebuddelt in Jerusalem. Man hat unter anderem auch tatsächlich das wirkliche Haus des Kaiphas gefunden und den Hof, in dem Jesus, wo Petrus den Herrn verraten hat und so weiter. Das ist ziemlich unter der Erde, muss man schon hinlaufen und das sehen. Die Ausgrabungen sind da, aber es ist unstrittig, dass das jetzt das Haus des Kaiphas war, des Hohenpriesters. Seit man das gefunden hat, ist die Hahnenschreikirche etwas verwaist. Man hat dort mal eine Kirche gebaut, wo man dachte, dass es gewesen wäre. Aber seit man weiß, es war nicht der Platz, bleiben die Besucher dort weg. Es ist eine der schönsten Kirchen in Jerusalem, aber leider keine Besucher mehr. Aber die reale Stelle hat man tatsächlich gefunden. Und das hat mich auch angeregt zu dieser Predigt heute. Ich möchte einfach nur zwei Verse aus Johannes 21, Vers 18 und 19 lesen. Und am Ende wird auch klar werden, warum ich das tue. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus zu Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Von den 12 Jüngern Jesu ist sicherlich der Petrus einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten. Wer war dieser Mann? Wie war er? Und was hat er uns zu sagen? Er wird 151 Mal namentlich im Neuen Testament erwähnt. Aber keine Angst, wir werden nicht 151 Bibelstellen heute miteinander betrachten. Wir müssen einiges weglassen. Das Erste, was wir von ihm wissen, ist, er war ein Mann, der ohne Wenn und Aber Jesus nachgefolgt ist. Ohne Wenn und Aber. Matthäus, Markus und Johannes berichten von seiner Berufung. Petrus, wie sein Bruder Andreas, war ein Fischer, voll beschäftigt am See Genezareth, mit einem gewissen Wohlstand versehen. Er hatte sogar ein Haus, welches man heute noch besuchen kann. Und seine Schwiegermutter lebte in seinem Haushalt. Als Jesus ihn auffordert, diese beiden Männer, folgt mir nach, zögern sie nicht einen einzigen Augenblick. Sie lassen alles stehen und liegen und sie gehen mit Jesus mit. Petrus hatte Familie. Und doch geht er sofort mit Jesus mit. Wir wissen nicht, wie seine Familie reagiert hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die nicht unbedingt begeistert waren. Die Frage, die uns an dieser Stelle bewegt, warum hat Petrus das getan? Was würden wir heute tun? Was würdest du tun? Wenn heute Jesus sagen würde, komm, folge mir da und dahin nach. Nehmen wir mal an, oh, das wäre schrecklich für mich. Die Arktis oder die Antarktis, das wäre für mich fast tödlich. Aber was würde ich tun? Was würden wir tun? Man könnte jetzt sagen, dass das nur Spekulation sei, was man darauf antworten könnte, aber wir finden eine Antwort direkt im Zusammenhang mit der Berufung. Da sagt er nämlich zu Petrus und Andreas, ich will euch zu Menschenfischern machen. Mit der Berufung geht eine Perspektive einher. Wenn uns Jesus in die Nachfolge ruft, dann geht es nicht darum, einfach blind hinter ihm herzulaufen, sondern er verbindet seine Berufung mit einem Auftrag. Wenn Jesus dich gefunden hat, hat er auch einen Auftrag an dich gegeben. Die Frage ist, hast du diesen Auftrag gehört? Hast du ihn erkannt? Hast du ihn wahrgenommen? Bist du ihm gefolgt? Daran hat sich nämlich bis heute nichts geändert. Menschenfischer sein. Menschen zu ihm zu rufen, Menschen zu suchen, die Jesus nachfolgen wollen und ihnen die frohe und gute Botschaft zu verkünden. Bist du ein Menschenfischer? Bin ich ein Menschenfischer? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, die kann jeder nur für sich selber beantworten. Petrus hat das sofort verstanden und deshalb fiel es ihm auch gar nicht schwer, Jesus nachzufolgen. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Auftrag. Jeder soll das auf seine Art und Weise tun, aber wir dürfen diesen Auftrag nicht aus dem Blick verlieren. Sicherlich jeder auf andere Art und Weise, jeder nach dem, was er kann und womit Gott ihn ausgestattet hat, aber wir sollen es tun. Leider, muss ich sagen, folgen heute viele Jesus nach, aber der Auftrag, den er ihnen gegeben hat, wird nur selten und manchmal überhaupt nicht ausgeführt. Petrus hat seinen Auftrag angenommen, er hat ihn umgesetzt. Er hat das nicht immer gut gemacht, auch nicht immer perfekt, aber er hat nie aufgehört, diesen Auftrag ernst zu nehmen und auszuführen. Später, als alle 12 berufen waren, sandte Jesus sie zum Predigen und Heilen in die Orte Israels. Und er hat in dieser Zeit auch viel mit Jesus erlebt. Und das ist so der zweite Punkt. Sein Leben als Jünger, ein Höhepunkt. Ein Höhepunkt. Er hörte die Bergpredigt. Er erlebte, wie Jesus Menschen heilte, unter anderem eben seine Schwiegermutter. Jesus war deshalb sogar im Haus des Petrus. Er hörte die Gleichnisse, die Jesus erzählte, er hörte ihre Auslegung und es kam der Moment, wo er bei Sturm mit den anderen Jüngern im Boot war und Jesus kam über den See. 1978, als ich zum ersten Mal in Israel war, war ich froh, einen solchen Sturm erlebt zu haben. Ich habe mir immer gewünscht, bei der letzten Reisegruppe letztes Jahr hätten wir auch einen Sturm gehabt, damit die mal mitkriegen, was da Sache ist. War leider nicht, war Sonnenschein und der See war flach. Aber 1978 habe ich es erlebt. Ich hatte vorher Schwierigkeiten, bei einem so relativ kleinen See an einen Sturm zu glauben. Aber die Fallwinde am Ostufer, die tun ihr Bestes, diesen See wirklich katastrophal aufzuwühlen. Wir waren auf einem großen Schiff, größer als die Boote damals zur Zeit Jesu, und das Boot war wirklich in Gefahr. 78. Als sich nun Jesus dem Boot nähert, spricht Petrus: Bist du es, Herr? Dann befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Das ist das, was Martin vorher gesagt hat. Er hat immer große Klappe war da. Petrus war immer einer, der machte den Mund auf. Sein Glaube war aber in der Zwischenzeit auch gewachsen und er traute das Jesus auch zu, dass der das könnte, dass der ihn auf dem Wasser halten könnte, bis die Ablenkung kam. Und er mehr auf den Sturm und auf die Wellen sah als auf Jesus. Wir alle bleiben doch nur über Wasser, wenn wir die Verbindung zu Jesus nicht abreißen lassen. Beachten wir, es war nur eine winzige Kleinigkeit. Eine Unaufmerksamkeit und schon ging Petrus unter. Schauen wir doch mal unser Leben an. Können wir immer sagen, wenn wir von Jesus abweichen, es war nur eine Kleinigkeit? Vielleicht manchmal, aber oft war es ein größerer Hammer, den wir uns geleistet haben. Wenn wir unser Leben und unsere Beziehung zu Jesus einmal überdenken, dann stellen wir fest, dass wir oftmals weit mehr abgelenkt waren als Petrus. Und dann wundern wir uns noch, wenn wir in unserem Glauben Schiffbruch erleiden, wenn Zweifel uns heimsuchen, wenn wir Niederlagen einstecken müssen, wenn wir in Krisen geraten, auch in Glaubenskrisen, merken wir eigentlich, wie weit wir manchmal von ihm entfernt sind. Aber Jesus ließ ihn genauso wenig untergehen, wie er uns untergehen lässt. Er lässt dich nicht untergehen und mich nicht untergehen. Das soll uns aber nicht nachlässig machen, sondern erst recht ermutigen, seine Nähe und seine Gegenwart zu suchen. Vielleicht ist der eine oder andere unter uns, der heute gerade das Gefühl hat, ich bin am Absaufen. Da ist irgendwas in meinem Leben, was mich fast mit dem Kopf unter Wasser drückt. Dann ruf um Hilfe. Und der Herr wird helfen und du wirst nicht scheitern. Nicht lange danach kommt es zu einem gewissen Höhepunkt zwischen Jesus und Petrus. Jesus fragt die Jünger: Was glauben denn die Menschen, wer ich bin? Und darauf erhält er die unterschiedlichsten Antworten. Und dann fragt Jesus die Jünger sehr direkt: Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Was glaubst du denn, wer Jesus ist? Was glaube ich, wer Jesus ist? Und spontan antwortet der Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet ihm und sagt: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut, also Menschliches, hat dir das nicht gesagt, sondern mein Vater im Himmel hat dir diesen Gedanken ins Herz gegeben, dass du ihn auch aussprechen konntest. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also der Vater im Himmel gab Petrus diese Worte in den Mund Und Jesus sagt direkt zu Petrus, du bist Petros, das ist das eine, was er sagt, du bist Petros und auf diesen Petra sind zwei Worte, die beide zum einen Fels bedeuten, aber einen großen Unterschied haben, will ich meine Gemeinde bauen. Also du bist Petros und auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Petros bedeutet einen einzelnen Felsbrocken. Petra dagegen bedeutet ein massives Felsengebirge. Worauf baut nun Jesus seine Gemeinde? Er baut ihn nicht auf die Person des Petrus. Das wäre ein viel zu schwaches Fundament. Die Gemeinde Jesu Christi, unsere Gemeinde hier, ist nicht auf Menschen gebaut. Ganz wichtig. Sondern auf den Fels des Bekenntnisses, das Petrus gegeben hat. Du bist Christus, darauf ist die Gemeinde gebaut. Auf den Petra, auf den Fels, auf das Felsmassiv, das dahinter steht. Was aber sind die Schlüssel zum Himmelreich? Die Schlüssel sind ein altes Bild für die Möglichkeit, einen Zugang zu erschließen oder zu versagen. So beanspruchten auch die Rabbiner, den Zugang zum Gottesreich zu öffnen oder zu verschließen. Und Jesus gebraucht dieses Bild nach beiden Seiten als ein Ausdruck seiner Macht, als auch ein Ausdruck für die Zulassung zum Gottesreich. Worum geht es hier? Petrus ist ein Helfer zum Gottesreich, nicht der schlüsseltragende Machthaber. Das dürfen wir nicht vergessen. Er ist ein Helfer zum Himmelreich, aber nicht ein machtbesessener Schlüsselinhaber. Daraufhin deutet auch die Fortsetzung, was du auf Erden binden wirst, soll im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Auch diese beiden Begriffe, lösen und binden, sind jüdische Rechtsbegriffe. Sie sprechen von einer Aufhebung des Bands oder einen Bann auszusprechen, Feststellung der Schuld oder auch Vergebung von der Schuld. Aufschließen und lösen haben etwas mit Sündenvergebung zu tun. Das Binden bedeutet nicht Vergebung. Gemeint ist aber mehr noch als nur die Aussprache vor Gott, das Bekenntnis vor Gott, sondern gemeint ist auch die ganze Tätigkeit der Boten Gottes mit dem Evangelium. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer dieses Evangelium annimmt, hat durch Petrus und alle anderen Jünger bis auf den heutigen Tag die Sündenvergebung, die nicht ein Mensch aussprechen kann. Kein Priester, kein Papst, kein Pfarrer oder sonst irgendwer, kein Gemeindeleiter kann Sünden vergeben, sondern Jesus vergibt die Sünden. Aber wir sind diejenigen, die den Menschen das zusagen können im Namen Jesu. Wenn sie vor Jesus ihre Sünde und Schuld bekannt haben, dann können sie die Erlösung empfangen. Und wer dieses Evangelium annimmt, der hat dann auch die Sündenvergebung. Wer das Evangelium ablehnt, aus welchem Grund auch immer, der bleibt gebunden. Und dabei hat das, was auf Erden geschieht, Ewigkeitsbedeutung. Was sich hier in diesem Leben vollzieht, hat auch eine Bedeutung für die Ewigkeit. Machen wir uns da nichts anderes vor. Wer hier zu Jesus Ja sagt, wird bei Jesus sein. Wer Jesus hier ablehnt, wird nicht bei ihm sein. Also hier wird die ganze Dimension der Heilsgeschichte deutlich. Und Petrus wird der Anfänger des Evangeliumsdienstes über die ganze Erde hinweg und durch alle Völker hindurch. Und die Gemeinde macht bis heute diese Fortsetzung. Und schon beginnt sich zu erfüllen, was Jesus gesagt hat in Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wahrlich ein Höhepunkt im Leben von Petrus. Aber wie ist das so im Leben? Schon kurz danach sehen wir eine andere Seite. Sein Leben als Jünger ein Tiefpunkt. Als Jesus beginnt, von seinem Leiden zu reden, da will der Petrus nichts davon wissen. Da nimmt er ihn heimlich beiseite und sagt, hä, was du da gerade erzählt hast, diesen Mist, den wollen wir nicht hören. Lass das mal ganz beiseite, das soll dir ja nicht passieren. Und dann muss er von Jesus hören, geh weg von mir, Satan. Wie eng liegen geistliche Höhenflüge und Abstürze doch beieinander. Eben noch bekam er die Schlüssel zum Himmelreich zugesprochen und jetzt nennt Jesus ihn einen Satan, einen Versucher. Die Versuchungen aus den eigenen Reihen sind immer die schlimmsten. Das wird jede Gemeinde bestätigen. Die Versuchungen aus den eigenen Reihen sind immer die schlimmsten. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich zu diesem Punkt kam, wie viele Satane gibt es in den Gemeinden? Ich muss sagen, ich habe einige davon kennengelernt, in unterschiedlichen Gemeinden. Leider, muss man sagen, leider. Fromm bis auf die Knochen einerseits, aber eine gewaltige Versuchung für jede Gemeinde andererseits. Und sagen wir nicht, wir wären frei davon, das kann jedem von uns passieren. Und die Liste der Fettnäpfchen, ich will es mal schön umschreiben, die Liste der Fettnäpfchen, die Petrus getreten hat, die ist unendlich lang. Da war er zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung mit den anderen Jüngern und mit Jesus. Und dann kommen Mose und Elia und sagen, ach, lass uns doch hier bleiben. Warum in dieses böse Tal da unten gehen? Hier ist gut Hütten bauen, bauen wir doch für jeden eine Hütte und bleiben hier oben. Da haben wir mit der bösen Welt nichts mehr zu tun. Ja, Pustekuchen. Jesus hat das natürlich nicht mitgemacht. Oder da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Reicht es, wenn ich ihm das 7-mal vergebe? Und dann sagt Jesus ihm, nö. 7-mal, 70-mal. Das ist die Antwort. Also im Grunde genommen immer wieder. Da fing Petrus an und sprach, siehe, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Und was haben wir davon? Gute Frage. Auf einmal kommt er auf die Idee, was haben wir davon? Erst folgt er ohne Widerspruch, ohne Wenn und Aber. Und dann dachte er, ja, Moment mal, was habe ich jetzt eigentlich davon? Ja? Und Jesus sagt, da gibt es eigentlich keine, pack dir mal an die Nase, pack dir mal an, frag dich mal selber, was für eine dumme Frage ist. Und die Krönung von allem ist, Petrus sprach zu Jesus, wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Als Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und das Gleiche sagten auch alle Jüngern. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Ehe der Hahn kräht, hat Jesus zu ihm gesagt, hast du mich 3-mal verleugnet. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und wir erleben dann in Johannes Kapitel 21, wie Jesus seinen Jünger wieder in den Dienst nimmt, ihm aber deutlich macht, dein Weg ist kein leichter Weg. Am Ende steht ein gewaltsamer Tod. Und jetzt erleben wir einen Petrus nach Pfingsten. In der Apostelgeschichte erleben wir einen Petrus, der tut, was ihm aufgetragen ist. Er predigt zu Pfingsten und 3000 Menschen bekehren sich. Können wir uns das überhaupt vorstellen? 3000 Menschen auf einen Schlag kommen zum Glauben an Jesus. Stell dir mal vor, ihr würdet unten auf die Zeile gehen und 3000 Leute würden sich plötzlich bekehren und wollten hier rein. Das wäre aber heftig. Na gut, das ging gar nicht. Aber das können wir uns im Grunde gar nicht vorstellen. Er verantwortet sich vor dem Hohen Rat. Er sorgt für die Gemeinde. Er ist bereit, seinen Lebensstil über Bord zu werfen, als der Heilige Geist ihm deutlich macht, was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Da hat er alle mögliches Zeug gesehen, mit dem Jude nichts zu tun haben sollte. Aber er geht in das Haus des Cornelius und er erlebt, dass der himmlische Vater die Heiden genauso liebt wie das Volk Israel. Im Apostelkonzil verteidigt er die Heidenmission, die durch ihn und durch seine Erfahrung erst möglich wurde. Ich lese zurzeit mit großer Begeisterung die Apokryphen des Neuen Testamentes. Und ich muss eines sagen, ich bedauere es zutiefst, dass sie in der christlichen Gemeinde so gut wie keine Rolle spielen. Die meisten in den Gemeinden haben keine Ahnung von den neutestamentlichen Apokryphen. Und das ist wirklich schade. Das sind so großartige Zeugnisse der frühen christlichen Gemeinde drin. Es ist nicht Wort Gottes, muss man ganz klar sagen. Aber es sind Zeugnisse von dem, wie die Gemeinde gelebt haben, was mit den Jüngern war und so weiter. Und darin enthalten ist eine Aufzeichnung des Bischofs Linus. Linus war ein Schüler des Petrus und er war, soweit wir wissen, der Nachfolger des Petrus in Rom. Und er hat in einem Bericht aufgezeichnet, dass Petrus in Rom ein Gefangener war unter Kaiser Nero. Und dieser Kaiser Nero hatte ihn unter die Obhut eines Präfekten namens Agrippa gestellt. Dieser Agrippa hatte 4 Frauen. Und diese 4 Frauen hatten von Petrus gehört. Und haben gehört, bei diesem Mann ist etwas Besonderes. Und da kann man etwas erleben und erfahren, was es sonst nicht gibt. Und sie besuchten ihn und sie bekehrten sich. Man möchte fast sagen, dummerweise. Schade für den Agrippa. Aber die haben sich bekehrt. Und sie haben sich dem Agrippa verweigert. Sie haben gesagt, Agrippa, wir sind jetzt Jesus, wir folgen Jesus nach. Und wir waren bei Petrus, wir folgen Jesus nach und mit dir haben wir nichts mehr zu tun. Da haben die sich durchgesetzt. Und der Agrippa, der hat so eine Brutsche gemacht. Und er war so sauer, dass er befahl, Petrus hinzurichten, was er eigentlich nicht durfte. Denn der Nero wollte Petrus hinrichten. Agrippa hat dafür später auch seine Strafe gekriegt, wurde in die Verbannung geschickt. Er durfte seinen Kopf behalten, aber er bekam nichts mehr zu sagen. Die Gemeinde erfuhr davon und sie ermunterten Petrus zur Flucht. Sie sagten, Petrus, du musst abhauen. Jetzt kannst du noch. Du kannst dich doch relativ frei bewegen und du nutzt uns doch gar nichts, wenn du tot bist. Du nutzt der Gemeinde viel mehr, wenn du lebst. Also hau ab. Und irgendwann, Petrus hat sehr gezögert, hat er sich auf den Weg gemacht und er kommt an den Stadtrand von Rom und ihm begegnet Jesus. Er fällt auf die Knie und fragt Jesus, Herr, wohin gehst du? Quo vadis, Domine. Wir alle kennen diesen Satz und wir kennen den Film Quo vadis. Da ist die Szene drin enthalten. Und Jesus antwortet ihm und sagt, ich gehe nach Rom, um mich ein zweites Mal kreuzigen zu lassen. Und Petrus spontan wie immer, dann gehe ich mit dir, Herr. In dem Moment wird Jesus wieder in den Himmel emporgehoben und Petrus verstand, dass nicht der Herr selbst gemeint war, sondern er, der Petrus, war gemeint. Und er dreht sich rum, er geht zur Gemeinde, er kümmert sich um die Leute, mit frohen Herzen, frohgemut geht er dorthin, stärkt die Gemeinde und er wird erneut festgesetzt. Es gibt eine große Gerichtsshow, die hat der Agrippa veranstaltet. Und Petrus hat es genutzt, um eine Predigt zu halten, die vielen Menschen zu Herzen gegangen ist. Er predigte über den gekreuzigten Christus, über die Erlösung. Und dann hat er lange und laut gebetet und deutlich. Und er beendet das Gebet mit den Worten, du bist der gute Hirte, der Höchste, der Gute, der wahre Sohn Gottes. Dir vertraue ich die Schafe an, die du mir übergeben hast. Sammle diese Schafe in deine Herde und bewahre uns, denn du bist der Eingang zu den Schafen und der Türhüter. Du bist die Weide und die Erquickung des ewigen Lebens. Dir gebührt die Herrlichkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und für immer. Amen. Und dann folgt der sehr bemerkenswerte Satz. Und so wie das Volk mit lauter Stimme Amen geantwortet hatte, gab Petrus sein Leben an Gott zurück. Das fand ich einen bemerkenswerten Satz. Er gab sein Leben an Gott zurück. Kein Jammern, kein Klagen, kein, jetzt werde ich aber umgebracht oder sonst irgendwas, sondern er gab sein Leben an Gott zurück. Er hatte es von Gott empfangen, er hatte sein Leben in den Dienst Gottes gestellt und am Ende hat er sein Leben an seinen Schöpfer zurückgegeben. Kann man das besser ausdrücken? Er gab sein Leben an Gott zurück. Petrus war ein außergewöhnlicher Gottesmann, nicht perfekt, aber bereit zur Buße und Umkehr, bereit mit Gott neue Wege zu gehen und auch sein Leben dann nicht zu verschonen, als es ihm genommen werden sollte. Wir alle können Petrus nicht nachmachen. Aber ich glaube, in vielem erkennen wir uns in diesem Petrus wieder. In seiner Person. Es geht auch nicht ums Nachmachen. Jeder von uns ist eine eigenständige Persönlichkeit, aber es geht darum, diese Einstellung, diese Haltung, diese Bereitschaft zu haben, die diesen besonderen Gottesmann auch ausgezeichnet hat. Lass dich ermutigen. Wir wollen alle ermutigt davon sein, Jesus in gleicher Weise nachzufolgen, so wie es in Petrus getan hat, der am Ende sein Leben wieder in die Hände Gottes gelegt hat. Amen.